Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.
Hallo, es ist wieder Zeit für Von unten, das kritische Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki 92.6. Aus dem Studio begrüßen euch heute Mario, Coco und Tamara. Wir haben folgende Themen für euch vorbereitet.
Wir leben in Gesellschaften, in denen es Feindlichkeit gegen Arme gibt.
Mahnwache am Lendplatz. In der Nacht vom Samstag wurde hier ein wohnungsloser Mann im Schlaf angezündet.
Einfach damit es wieder einfach wird, Tomaten anzupflanzen und jetzt auch in Richtung Ernährungssicherheit, Ernährungssouveränität, gerade in dem Kontext der sozial-ökologischen Krise.
Samenseppi von der Zödelei. Gemeinsames Gärtnern vor den Toren der Stadt. Bevor wir mit den Beiträgen loslegen, haben wir einige Meldungen für euch.
Klimaaktivistinnen und Aktivisten blockierten A9. Am Montag, dem 25. März, haben KlimaaktivistInnen den Frühverkehr auf der A9 auf Höhe Schachenwald in Richtung Graz blockiert. Begonnen hat die Aktion um 7.40 Uhr. Nach nur wenigen Minuten hat der Stau bereits 10 Kilometer zurückgereicht. Die Gesamtdauer der Blockade hat gut 2 Stunden betragen. Dann war die Autobahn wieder für den Verkehr befahrbar. Auf den Transparenten der Aktivisten und Aktivistinnen waren die Worte »Recht auf Überleben« zu lesen. Mit der friedlichen Sitzblockade forderten sie ein Grundrecht auf Klimaschutz in der Verfassung. Das schreibt die Presse. Kriminalstatistik Steiermark. Am Montag hat die Landespolizeidirektion Steiermark die Anzeigenstatistik für das Jahr 2023 präsentiert. Demnach seien in der Steiermark vergangenes Jahr um 3,9% mehr Straftaten angezeigt worden als im Jahr 2022. Österreichweit war das der geringste Anstieg. Besonders gestiegen ist auch in der Steiermark die Internetkriminalität, und zwar um 6,4%. Die Anzahl der Betrugsfälle im Internet stiegen sogar um 25% an. Das betrifft vor allem Verkaufsportale wie Willhaben, eBay oder Etsy. Ebenso angestiegen sind die angezeigten Gewaltdelikte, nämlich um 6,5%. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass mit 24% etwa ein Viertel davon im privaten Bereich passiert. Die momentan viel diskutierte Jugendkriminalität ist mit 2,1% in der Steiermark nur marginal angestiegen. Bürgermeisterwahl in Salzburg. Die Stichwahl am Palmsonntag in Salzburg wurde zum Roten Feiertag. Die SPÖ holte nicht nur mit dem bisherigen Vizebürgermeister Bernhard Auinger die Landeshauptstadt zurück, sie eroberte auch in bisher tiefschwarzen Gemeinden die Bürgermeisterbüros. Das Finale in Salzburg zwischen Auinger und dem Kommunisten Kai Michael Dankl fiel dabei überraschend klar aus. Der SPÖ-Kandidat gewann mit 62,5% der Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug in der Stichwahl 46,8%. Beim ersten Wahlgang vor 2 Wochen waren es noch 54,3%. Vor 5 Jahren war die Beteiligung in der Stichwahl mit 43,9% aber noch geringer. Neuer Rekord. An den österreichischen Universitäten gibt es aktuell so viele Seniorenstudierende wie nie zuvor. So haben an den öffentlichen Unis im Wintersemester rund 5200 Seniorinnen und Senioren studiert. Während in Wien mit 1900 Menschen die meisten SeniorInnen an Unis eingeschrieben sind, sind es in Graz ca. 400. Österreichweit liegt der Frauenanteil bei pensionierten Studierenden mit 62% deutlich über dem Gesamtschnitt. Der beträgt 54%. Das berichtet die APA. Auf 1 verschwindet aus dem deutschen Fernsehen. Wie der Standard berichtet, hat das Senden von antisemitischen Verschwörungsmythen in Deutschlands linearem Fernsehen nun ein Ende. Nach der 195.000 Euro hohen Strafe rund um den homophoben und rechtsradikalen Fernsehsender Auf 1 und dem rechtsextremen Sender Schwarz-Rot-Gold TV scheinen die Sender ihren Rückzug aus dem linearen Fernsehen in Deutschland zu vollziehen. Das erklärt zumindest der Gründer von Schwarz-Rot-Gold TV. Das Kuriose an dieser Geschichte? Der Sender Auf 1 hat behauptet, die Strafe von der Medienbehörde sei Teil einer Zensur des Staates und gehe gegen Auf 1 und dessen Inhalte selbst. Tatsächlich aber ging die Strafe gegen Schwarz-Rot-Gold TV, wobei der Sender Auf 1 die 195.000 Euro für den rechtsextremen Sender bezahlt haben soll. Grund für die Strafe war, dass Schwarz-Rot-Gold TV Inhalte von Auf 1 unkommentiert und in großem Ausmaß übernommen hat. In Österreich ist Auf 1 aus einem ähnlichen Grund auch nicht mehr im Fernsehen zu sehen. Falls euch die Causa Auf 1 interessiert oder ihr mehr über massenhafte Verbreitung von Verschwörungsmythen im Journalismus erfahren wollt, haben wir einen Sendungstipp für euch. Am 22. April gibt's dazu ein Von unten im Gespräch mit mir und mit einem Experten namens Samuel Marton, der sich wissenschaftlich mit dem Sender Auf 1 auseinandersetzt. Pollenbelastung. Während die Pollen von Hasel und Erle bereits zurückgegangen sind, sind nun die Birkenpollen auf dem Vormarsch. Während heute am Mittwoch eine leichte bis mäßige Belastung in Graz messbar ist, ist die Prognose für morgen eine Erleichterung für die Allergiker und Allergikerinnen. Denn da sollen die Pollen wieder leicht zurückgehen, während am Freitag dann wieder eine Verschlechterung des Problems mit mäßigem bis starkem Pollenflug für Graz prognostiziert wird.
Radio Helsinki. Freies Radio auf 92,6.
Wir kommen zum zweiten Beitrag. In der Nacht, zum Samstag, wurde im Grazer Stadtteil Lend ein wohnungsloser Mann angezündet. Am Sonntag hatte der Bezirksrat zu einer Mahnwache aufgerufen. Ich, Coco, aus der Von unten Redaktion war vor Ort. Zudem hört ihr einen Redebeitrag des freien Journalisten Alirin Renklius.
Der Zeck, der bin ich gern, weil es wichtig ist. Heuer ist ein Zeckenjahr. Wir werden immer mehr.
Ich stehe am Grazer Lendplatz, unweit entfernt von einem Ladeneingang, auf dem Blumen und Kerzen abgelegt wurden. In der Nacht auf den Samstag wurde hier ein wohnungsloser Mann im Schlaf angezündet. Er hatte an der Stelle sein Nachtlager aufgeschlagen. PassantInnen bemerken das Feuer. Der Mann wurde mit schwersten Brandverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Am Sonntag hatten Teile des Bezirksrates zu einer Mahnwache am Lendplatz aufgerufen. Um die 15 Personen sind erschienen. Die Stimmung ist bedrückt. Einige drücken ihre Betroffenheit aus. Alirin Renklius, ein freier Journalist, hat eine Rede vorbereitet.
Als Journalist auch mit Kontaktläden zusammengearbeitet und zum Beispiel mit Menschen, bei denen Drogenabhängigkeiten und Wohnungslosigkeit sich überschneidet. Und was ich da mitbekommen habe, ist oft, dass halt auch Menschen Hilfe falsch verstehen können. Heißt, dass man einen Menschen, der nachts irgendwo schläft, aufweckt, also das erzählen Obdachlose einem, Und dann fragen die Menschen, was brauchst du für Hilfe, und verschwinden dann wieder in der Nacht. Das heißt, viele Menschen, die es gut meinen, haben nicht auf dem Schirm, dass man jemanden auch nicht unbedingt einfach aufwecken kann, nur weil er oder sie gerade auf der Straße schläft. Menschen berichten aber auch von Anfeindungen. Also in Graz zum Beispiel davon, dass jemand sich in einem 24-7-Laden zurückzieht in einer kalten Nacht, und dann kommt jemand und ist extra laut und weckt die Person gewalttätig teilweise auf. Es kann aber auch sowas sein, wie dass man am Giacomini McDonald's ist, und dann erlebt man mit, wie ein Mann einen Obdachlosen, der dort kurz eingenickt ist, rüttelnd aufweckt, weil er halt irgendwie das nicht gut findet, dass da jetzt jemand nicht bezahlt und einfach schläft. Und damit möchte ich darauf hinweisen, wir leben in Gesellschaften, in denen es Feindlichkeit gegen Arme gibt, und Parteien und Zeitungen, die bei Problemen gesellschaftlicher Natur arme Menschen dafür identifizieren und in jedem Obdachlosen einen Kriminellen wittern, sind mitverantwortlich dafür, dass so etwas passiert. Weil selbst wenn das jetzt wegen einer psychischen Krankheit, irgendeiner Form von Verwirrung geschehen ist, entschuldigt das den Täter, nicht aber die Gesellschaft. Weil psychische Krankheiten bezeugen immer Probleme der Gesellschaft. Der mutmaßliche Täter hat illegalisiert gelebt. Das heißt, der österreichische Staat und die Gesetze hierzulande haben sein Leben erschwert und eine psychische Krankheit provoziert, dadurch, dass diese Person Mehrfachbelastungen ausgesetzt war. Diese Person war mutmaßlich auch obdachlos. Das heißt, das sind gesellschaftliche Probleme, die müssen wir angehen. Und ich sehe die Probleme auch in einer Gesellschaft, in der Privatpersonen über Wohnungen und Häuser entscheiden. In Gries sind ganz viele leerstehende Gebäude, die einfach abgeschlossen sind, weil Privateigentümer das besser finden teilweise, dass etwas leer steht, als dass dort Obdachlose einfach Unterschlupf finden. Und aus Besetzungen von Häusern weiß ich, dass, wenn mal Leute unbürokratisch dort sind, auch Obdachlose kommen und dann einfach schlafen. Ich habe selber mal besetzt und das miterlebt so, dass viele Leute auch Probleme haben, sich irgendwo anzumelden. Und ich schätze die Arbeit der Sozialarbeiterin sehr wert. Aber es könnte auch eine Idee sein, wenn wir es als Gesellschaft hinkriegen, dass wir überall in der Stadt 24-7-Läden haben, die die ganze Zeit offen sind und aufgewärmt sind. Warum kriegen wir es dann nicht ein Zehntel dieser Fläche hinzubekommen, dass das einfach leere Zimmer sind, Räume sind, witterungsgeschützt, ein bisschen beheizt vielleicht, und dort dürfen Leute unbürokratisch schlafen, ohne dass sie sich bei irgendjemandem anmelden müssen. Weil für manche Leute ist es auch ein Problem, wenn sie sich bei einer Sozialarbeiterin anmelden müssen, die es gut meint. Und in diesem Sinne wünsche ich mir einen Landplatz, in dem jeder sicher schlafen kann.
Es werden Kerzen angezündet, langsam löst sich die Versammlung auf. Laut dem LKH Graz liegt der Betroffene noch im Koma. Der mutmaßliche Täter, ein etwa gleichaltriger, ebenfalls wohnungsloser Mann, befindet sich momentan in U-Haft. Über seine Motive kann nur gemutmaßt werden. Er selbst sagt, er hätte den schlafenden Mann nicht bemerkt, als er das Feuer legte. So berichtet die APA.
Radio ist schon wichtig.
Von unten das Nachrichtenmagazin bei...
Wie heißt der? Radio Helsinki.
Auf 92,6.
Das war ein Beitrag zu der Mahnwache am Lendplatz. Dort wurde in der Nacht, auf den Samstag, ein wohnungsloser Mann im Schlaf angezündet. Das LKH berichtet heute, der Mann sei noch immer auf der Intensivstation, sein Zustand aber stabil.
Radio Helsinki, dein antisexistisches und feministisches Radio.
Wir kommen nun zu den Beiträgen. Im Folgenden spricht Tamara von der Von Unten Redaktion mit Samenseppi. Er ist ein passionierter Gärtner und hat schon über 100 verschiedene Tomatensorten angepflanzt. In der Zödelei, einem Gemeinschaftsgarten vor den Toren der Stadt, züchtet er mit anderen motivierten HobbygärtnerInnen alle möglichen Gemüsesorten wie Paprika, Melanzani und Tomaten. Warum ist es wichtig, dass die Pflanzen bereits früh reif werden? Wie schafft man wertvolle Erträge? Darum und um die Rolle von Kleingärtnern im Zusammenhang mit der Ernährungssouveränität geht es jetzt im Interview mit dem Samenseppi.
You're listening to
Radio Helsinki.
Weil wenn du viel
Radio Helsinki
hörst, dann fängst du an, anders zu denken, verstehst du? Das bringt deinen Kopf schon ein bisschen durcheinander.
Radio Helsinki.
Bringing you the truth in the form of
92,6.
Ja, ich sitze hier mit Seppi Obermoser, einem Gemüsevielfalts-Nerd. Hallo Seppi, schön, dass wir heute
mit dir reden. Hallo
Tamara.
Hey, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Danke, dass du da bist. Wir sprechen heute über Gemüse und auch resistentes Gemüse. Und du züchtest ja jetzt mittlerweile seit 10, 15 Jahren Tomaten und hast dich da einer ganz speziellen Sache verschrieben bei den Tomaten. Magst du das einmal erklären den Hörer und HörerInnen?
Ja, genau. Ich probiere es mal. Und zwar, Tomaten sind ja eigentlich voll easy anzubauen und sie sind auch das Gemüse, das die meisten Leute am liebsten fast anbauen. Und da die größten Mengen davon werden produziert, von allen Gemüsen. Jetzt ist aber das Problem, dass es seit, ich glaube so bei uns wahrscheinlich seit Anfang der 90er, Ende der 80er, eine ganz schlimme Krankheit gibt, die sogenannte Krautfäule. Und die hat weitgehend den Anbau ohne Regenschutz unmöglich gemacht. Und komischerweise hat sich da niemand drum züchterisch kümmert, die längste Zeit, zumindest in Europa. Und jetzt seit ein paar Jahren gibt es aber Sorten, die aus einem groß angelegten Projekt aus Deutschland kommen, die halt wirklich resistent sind. Also so, dass man es an den meisten Standorten wirklich jedes Jahr anbauen kann und einen guten Ertrag hat. Und mit diesen Sorten kann man jetzt natürlich weiter züchten, weil die sind jetzt erstmal rot und ziemlich klassische Dinger, schmecken aber schon ganz gut und so, also passt gut. Aber da kann man jetzt natürlich diese ganze gewaltige Vielfalt, die es halt gibt, damit züchten.
Kannst du es erklären, wie das funktioniert, dass man dann diese Eigenschaften von der Tomatenpflanze auch in eine andere reinkriegt sozusagen oder dann auch in die anderen Sorten?
Es ist bei Tomaten ziemlich easy, also im Fall von diesen Resistenzen auch. Da gibt es gerade zwei relevante Gene, mit denen hauptsächlich gearbeitet werden und die sind auch noch dominant. Das heißt, man macht einfach eine Kreuzung zum Beispiel mit seiner Lieblingstomate und einer von diesen resistenten Tomaten und dann nimmt man mal das Saatgut in der ersten Generation. Und das sieht man dann in der zweiten Generation, der sogenannten F2, möglichst massenhaft aus. Beziehungsweise wenn man halt einen kleineren Garten hat, kann man das trotzdem auch machen und hat dann vielleicht 10, 20, 30, 50 Pflanzen. Und in dieser Generation tun sie dann die ganzen Eigenschaften neu kombinieren. Und da ist es eigentlich ganz simpel. Man beobachtet eigentlich die Pflanzengesundheit. Und die halt am besten abschneiden, haben ziemlich sicher dann diese beiden Gene. Und wenn die dann noch gut schmecken, vielleicht so ausschauen, wie man es gerne hätte oder irgendeine andere coole Überraschung haben, dann nimmt man einfach da wieder Samen und sät die dann nächstes Jahr drauf wieder aus. Und so wird die Sorte dann immer stabiler. Und ja, das ist eigentlich ziemlich easy, gerade bei Tomaten.
Wie bist du dazu gekommen, dass dich das überhaupt so interessiert und generell dich mit Gemüse und Gemüsevielfalt vor allem so zu beschäftigen?
Boah, ich glaube, ich bin da irgendwie so halb am Land gelandet, weil wir damals, ich mit meiner Ex-Freundin einen Hund adoptiert haben und der dann irgendwie schwierig geworden ist, dann mussten wir aufs Land. Und der Vater von meiner damaligen Freundin hat dann ein paar Salatpflanzen rumstehen gehabt. Und irgendwie musste sie dann werden, die kümmern, nachdem die mir welker geworden sind, die wird dann eingesetzt. Und dann habe ich angefangen, okay, andere Sachen einzusetzen. Und bei den Tomaten geht es dann relativ schnell mal. Da sieht man dann, okay, oh mein Gott, da gibt es nicht nur rote, sondern gelbe und noch ein Dutzend andere Farben und Formen und viele verschiedene Geschmäcker und so weiter. Das heißt, da kann man ohne Probleme hunderte, tausende Sorten anbauen und trotzdem wird man immer neue Sachen entdecken. Und da bin ich halt relativ schnell mal reingekippt und dann wären es halt so mal im Jahr drauf 20 Sorten, dann 50, dann mal Richtung 100, das kann einfach passieren. Und irgendwann ist dann halt so, okay, ja, man kann da seine eigenen Sorten machen, das ist dann noch viel spannender, weil man weiß gar nicht, was man genau kriegt. Also wenn man jetzt zum Beispiel, also wenn man ganz zwei Tomaten kreuzt mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften, zum Beispiel eine, die gelb-lila ist und klein und irgendwas Großes, vielleicht grün oder so, da kommen dann wieder komplett verschiedene Sachen raus. Und es gibt da auch noch ziemlich viel, dass es nicht unbedingt in spezifischen Kombinationen gibt. Also da kann man einfach so rumspülen und die Vielfalt quasi erhöhen. Aber das, was mir halt momentan wirklich wichtig ist, ist die Resistenzzüchtung. Einfach damit es wieder einfach wird, Tomaten anzupflanzen und jetzt auch in Richtung Ernährungssicherheit, Ernährungssouveränität, gerade in dem Kontext der sozialökologischen Krise und der weiteren Eskalierung der Klimakrise, wird das einfach immer wichtiger, dass die Leute sie wieder möglichst einfach ohne irgendwelche komplizierten Ressourcen, die man sie bauen müsste, irgendwelche Überdachungen und so weiter, dann einfach ihre Communities besser ernähren können.
Jetzt sind wir schon bei dem Thema auch angelangt. Wenn es da um resistente Sorten geht, du bist jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen, aber ich meine, wie kann man sich das dann vorstellen, warum das wirklich wichtig sein wird in der Zukunft, dass man jetzt dann möglichst einfach, auch möglichst früh Gemüse bekommt? Ich glaube, du fokussierst dich ja auch darauf, dass die Pflanzen einen frühen Ertrag haben. Warum ist das wichtig?
Ja, von der frühen Reife, denke ich, das ist bei allen Arten von Kulturpflanzen, die wir anbauen, wird das immer wichtiger, weil halt die Extremwetterereignisse, wie man weiß, zunehmen durch die Klimaveränderungen. Und da hat man halt eine höhere Chance dann, dass man zuerst mal ordentlich was ernten kann. Wenn man sich jetzt bei Tomaten vorstellt, wenn man zum Beispiel welche anbaut, die man halt in erster Linie gern verwendet, um einzukochen und gut über den Winter zu kommen damit, dann ist es natürlich cool, wenn Hausnummer Mitte, Ende Juli vielleicht schon ein großer Schub reif ist und nicht erst vielleicht irgendwann Ende August in den September rein, da gibt es gewaltige Unterschiede quasi von wie schnell Tomatensorten reifen. Genau, und da muss man halt von Anfang an drauf schauen, bei den Eltern, die man aussucht schon, dass man irgendwie sehr frühe Sorten hat. Und wenn man die kombiniert, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass sie auch wieder früh sind, dann die Nachkommenschaft.
Du bist ja auch bei, Gemeinschaftsgarten kann man es fast gar nicht mehr nennen, weil das eigentlich schon so fast ist schon ein bisschen größer als jetzt der klassische Gemeinschaftsgarten im städtischen Raum, bei der Zödelei beteiligt. Ich war da ja letzte Saison im Herbst auch einmal mit dir dort. Das war sehr beeindruckend. Da haben wir viel Gemüse mitnehmen können. Magst du ein bisschen erklären, was die Zödelei ist und was ihr da so macht?
Jo, das gibt es seit 2 Jahren. Ich würde schon trotzdem nur Gemeinschaftsgarten sagen, einfach weil man da keine anderen Begriffe hat dafür. Es ist ganz stark, hat es also einen Experimentiergarten-Charakter und irgendwie, man kann es vielleicht sagen, solidarischer Experimentiergarten. Oder experimenteller Solidargarten, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall jetzt ein cooler Haufen von Leuten gerade. Es ist so eine halboffene Gruppe. Das heißt, wenn es einen voll interessiert, kann man immer dazustoßen. Momentan gibt es so freitags meistens gemeinsame Garteltage. Es ist in Weinzödel im Norden von Graz, ein bisschen außerhalb vom Stadtrand, aber sehr nah dran. Und mit ÖV-Anbindung okay. Die meisten Leute fahren sehr gern Rad, muss man allerdings sagen, die dabei sind.
Ja, die Strecke an der Mur auf dort hin ist ja auch eigentlich voll schön.
Ja, nein, wenn man gern radelt, voll super eigentlich. Und wir bauen halt alle möglichen Gemüse dort an, die wir halt selber am liebsten essen. Ich glaube, für viele Leute steht da Lernen, also zu lernen und besser anzubauen, ziemlich im Zentrum. Für mich ist der soziale Aspekt gerade voll wichtig, weil wir eh schon einen großen Garten quasi bei meiner Oma in Front leiten, wo ich voll viel mache von meinen Züchtungssachen und so. Aber ich brauche auf jeden Fall auch den Kontakt mit anderen Leuten, die ähnlich drauf sind, wo man sie gut austauschen kann. Ich gebe auch gern ein paar Erfahrungen weiter, die ich schon gemacht habe, lerne gern von anderen Leuten. Also es ist echt eine coole Sache in der Hinsicht. Und wie du schon gesagt hast, es ist deutlich größer. Die Möglichkeiten sind dann quasi größer als im innerstädtischen Raum bei den Gemeinschaftsgärten. Und man kann halt wirklich ja substanziell was ernten. Und wenn wir das noch ein bisschen verfeinern und besser werden beim Anbauen, kann man, glaube ich, auch, wenn man jetzt sagt, mal 10 Leute vielleicht gerade ungefähr regelmäßig beteiligt sind, dass man wirklich einen erheblichen Anteil vielleicht auch von dem Gemüse, das man halt so isst im Jahr, dort wirklich produzieren kann selbst.
Ich kann mich nur erinnern, letztes Jahr, dass du, ich weiß nicht, wie viele, 30 verschiedene Paprikasorten ausprobiert hast. Was waren da so letztes Jahr im Garten und mit den Experimenten oder mit den Züchtungen und Vielfalt zu deinen Erfahrungen?
Also wir haben gerade letztes Jahr ziemlich viele Sortenversuche gemacht. Ich habe schon ein bisschen, keine Ahnung, Panik ist ein zu großes Wort, aber mir war es einfach wichtig, möglichst schnell bessere Sorten zu finden, die es halt schon gibt, die nicht bei uns züchtet worden sind, sondern viele zum Beispiel in Osteuropa bis nach Sibirien rein und so. Und wir haben uns halt letztes Jahr eh viel angeschaut, auch Melanzani, alle möglichen anderen Sachen, aber halt bei den Paprikas, da haben wir immer viele, gerade aus Osteuropa, aus Sibirien gehabt, Sorten. Und dort war es dann aber schwierig in der Zödelei. Zum Glück habe ich die meisten aber bei meiner Oma gehabt. In der Zödelei gab es dann ein Rattenproblem, unter Anführungszeichen. Und wir jetzt noch schauen müssen, wie das weitergeht. Also das sind auch spannende Erfahrungen, an die man vorher nicht denkt. Zum Glück sind wir jetzt noch nicht voll abhängig von dem, was wir dort anbauen. Es gibt noch Supermärkte und andere Quellen für Essen. Aber ja, das ist eine offene Frage. Wie geht man dann mit sowas um? Ist für mich voll schwer, weil ich schon ewig vegan bin. Also quasi so unter Anführungszeichen Schädlingsbekämpfung. Was kann man da für einen Zugang finden? Und da ein interessanter Gruppenprozess. Aber zu den Paprikas. Also ich habe dann bei meiner Oma eine Sorte gefunden, die meiner Meinung nach da irgendwie deutlich besser war. Also gerade frühe Reife und alles, was man halt gerne an Paprika mag, war da ganz kurz vorhanden. Und ein paar andere Sorten, die auch cool sind. Und die werde ich jetzt halt wieder anbauen, auch schon das meiste mit eigenem Saatgut. So passt es theoretisch mehr oder weniger an klimatische Bedingungen und Bodenverhältnisse und dergleichen an. Und muss man halt sowieso über mehrere Jahre dann sich anschauen. Aber das ist also von uns in der Zöllerlei, es könnte eigentlich sowas wie ein Hub sein für Vermehrungsmaterial, also für Samen und auch im Obstbereich ist ein Kollege und insgesamt wir als Gruppe halt sehr interessiert und wir schauen, dass wir diese Sachen dann weitergeben. Halt, und das wäre die Vorstellung von mir ein bisschen so, dass es halt viel mehr von diesen Orten gibt, wo halt Leute Sortenversuche machen, züchten, die stecken dann alle noch in intensiven Austausch, teilen Materialien und scheren halt Informationen, wer züchtet gerade was, mit welchen Schwerpunkten. Und dass man das dann halt wirklich so gut in die Gesellschaft rausbringen kann, möglichst niederschwellig, wenn es geht, kostenlos für alle Leute. Und da haben wir halt das Saatgutfest zum Beispiel so als Möglichkeit, wo halt viele Leute sowieso hinkommen. Und da haben wir jetzt auch schon ein paar hundert Backeln von unseren Samen verteilt. Viele resistente Tomaten, diese frühen Paprika und Melanzani-Sorten und dergleichen. Also echt ganz cool eigentlich schon. Das sind jetzt mal kleine Schritte. Bräuchte man einen viel größeren Maßstab natürlich, gesellschaftlich. Aber das ist jetzt halt mal das, was wir auf die Schnelle tun können.
Ja, ein cooler Anfang auf alle Fälle.
Danke nochmal.
Passt, dankeschön.
Das war ein Beitrag über den Samenseppi und den Gemeinschaftsgarten Zödelei in Weinsödel. Die große Fläche bietet HobbygärtnerInnen genug Platz, um sich an neuen Züchtungen auszuprobieren und miteinander mehr über die Gemüsesorten zu lernen. Und damit kommen wir auch direkt zu den Veranstaltungshinweisen. Es ist einiges los in Graz.
Anarchistischer 1. Mai. Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, wird dieses Jahr erneut ein anarchistisches Straßenfest im Stadtteil Gries organisiert. Das zweite Planungstreffen dafür findet am 28. März um 19 Uhr in der Schwarzen Raupe, Steinfeldgasse 2 statt. Poetry Slam. Am selben Tag findet um 19 Uhr eine Charity Slam Show im Café Stockwerk am Jacominiplatz statt. Poetinnen und SprachkünstlerInnen zeigen ihr Können. Alle Erlöse gehen an Betroffene aus der Erdbebenregion in der Türkei. Fahrraddemo in Graz. Am kommenden Freitag, dem 29.03., findet wieder einmal die monatliche Critical Mass statt. Critical Mass ist eine weltweite Bewegung, die in Form von Fahrraddemonstrationen auf die noch immer klimaschädliche Verkehrspolitik aufmerksam macht und bei der Fahrradfahrende sich den Straßenraum zurücknehmen. Am Freitag geht es um 17 Uhr am Südtiroler Platz los. Die Critical Mass findet in Graz immer am letzten Freitag im Monat um 17 Uhr statt und startet immer am Südtiroler Platz. Selbstverteidigung gegen Macker. Am Freitag, dem 29. März von 16 bis 20 Uhr und am Samstag von 9 bis 17.30 Uhr findet ein kostenloser Selbstverteidigungskurs für Frauen und Transpersonen im Karl Drews Club statt. Das Angebot von der Jungen Linken ist kostenlos. Weitere Informationen zur Adresse und Anmeldung findet ihr entweder auf der Website jungelinke.at oder auf dem Instagram-Kanal jungelinke.stmk für Steiermark.
Damit sind wir am Ende angelangt. Die Wiederholung dieser Ausgabe hört ihr am Donnerstag um 7.30 Uhr und um 12 Uhr. Am Donnerstag hört ihr um 17 Uhr außerdem die Stimmlagen, das österreichweite Magazin der Freien Radios. Diesmal mit einer Ausgabe von den KollegInnen aus der Frosine-Redaktion vom Radio Froh aus Linz. Aus dem Studio verabschieden sich Mario, Tamara und Coco. Wir hören uns.
Das war Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.